Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie viele Entscheidungen wir so am Tag treffen im Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob ihr was erschätzen würdet, wie viele Entscheidungen treffen wir so am Tag.
Mindestens einmal früh beim Aufstehen.
Ja. Und putze ich die Zähne, ist schon das Zweite. Ja. Ja, das hat man also bei Verhaltensforschern, die haben das mal rausgekriegt und laut denen sind das so um die 20.000 Entscheidungen am Tag, die wir treffen. Ja, wie gesagt, es fängt an, in welchem Bein ich zuerst stehe, rechts oder links. Ja, und setze sich dann also so mit den kleinen Dingen des Alltags fort. Ne? Welches Brötchen nehme ich aus der Schale, das mit Körnern oder ohne Körner? Ne? Und ja, welchen Platz ich in der Gemeinde wähle. Wobei ich befürchte, es haben sich schon wieder ein bisschen Stammplätze eingepegelt hier. Ne? Also die kleinen Entscheidungen, die wir treffen, gibt auch Wichtigeres natürlich. Was ziehe ich dann an, ja, früh? Welchen Schlips nehme ich vielleicht oder was, wenn ich einen habe? Ja, und dann gibt es natürlich die ganz wichtigen Entscheidungen auch, die wir auch nicht jeden Tag zu fällen haben. Ja, wenn man also noch jung ist, ja, welchen Beruf wähle ich? Ja, welche Partner oder welche Partnerin wähle ich? Die dann auch für den Rest unseres Lebens Auswirkungen haben. Auch das sind ja Entscheidungen, auch wenn wir sie nicht jeden Tag zu treffen haben. Für uns Älteren dann vielleicht eher mal ein Umzug oder Arbeitsstellenwechsel, wenn man dann noch im Arbeitsleben steht. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die man treffen kann im Leben, ja, und ist die, auf welche Basis, auf welche Grundlage ich mein Leben stelle. Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen natürlich. Ja, und ist das die Frage, reicht mir das, also so materiell mich auszurichten, ja, ein gutes Leben zu führen, Karriere zu machen vielleicht, meine Kräfte und Gedanken darauf zu richten, möglichst gut abzuschneiden, hohen Lebensstandard mir zu erarbeiten, alles mitnehmen, was ich kriegen kann, ehe das Leben vorbei ist. Ja, das ist auch so eine Entscheidung, entweder so oder auch anders, ja, das, was uns Jesus anbietet. Ja, ist ja eine Frage, wenn ich ihm begegne, ja, mit seiner Person, mit seiner Botschaft muss ich mich auseinandersetzen, wenn ich sie denn erfahre. Das ist ja übrigens unsere Aufgabe, das den Menschen also vorzulegen, die ihn noch nicht kennen. Ja, und da muss ich mich entscheiden. Und ich möchte mit euch heute mal ein Thema zu diesem, also einen Bericht zu diesem Thema anschauen aus Johannes 12. Heute ist ja Palmsonntag, du hast schon gesagt, das ist nicht der Einzug nach Jerusalem, ja, sondern es ist die Salbung in Betanien. Auch die geschah ja um diese Zeit. Und ich möchte gerne mal mit euch diesen Abschnitt lesen, anschauen, aus Johannes 12, ab Vers 1, ja, die Entscheidung mit Jesus umzugehen, wird da deutlich. Und wir wollen lesen, also seine Bibel mit hat, sehr gerne lade ich ein. Ansonsten, ich habe es jetzt hier auch nochmal auf Folie, aber wie gesagt, das verschwindet dann ja auch wieder. 6 Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Betanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus, trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen gegeben können. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Als ich herumgesprochen hatte, wo Jesus war, liefen viele Menschen nach Betanien. Sie kamen nicht nur, um Jesus zu sehen, sondern auch wegen Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen kamen viele Juden nach Betanien und glaubten an Jesus. Das war dieser Bericht, ja, also der um diese Zeit spielt, Palmsonntag, Einzug nach Jerusalem, am 6. Tag, also vor dem Passafest. In diesem Text ist ja von verschiedenen Menschen die Rede, ja, tauchen ganz viele Akteure auf in diesem Bericht, die dann Jesus begegnet sind und deren Einstellung zu Jesus in diesem Bericht auch zu erkennen ist. Das ist ja immer so, wenn man sich mal die Evangelien durchschaut, durchliest, Jesus fordert immer zur Entscheidung heraus. Ja, den Leuten, denen er begegnet, die fordert er zur Entscheidung heraus, wie sie mit ihm umgehen. Und selbst wenn man keine Entscheidung trifft, ist es ja auch eine. Und bei Jesus gibt es also nur heiß oder kalt, ganz oder gar nicht. Ja, wer Jesus nicht vorbehaltlos folgt, der entscheidet sich bereits gegen ihn, das werden wir noch sehen. Es sind ja nur einige Personen im Text, für die also das zutrifft, wo diese Entscheidung herausgefordert wird. Lazarus nehmen wir mal heraus, ja, taucht im Text auf. Er ist aber nur passiver Teil hier der Geschichte. Er war ja ein Freund von Jesus, der da auch in Gemeinschaft mit ihm lebt. Und die Volksmenge aus Vers 9, die wir da erkannt haben, die kam, um Lazarus zu sehen, lassen wir ebenfalls mal raus, weil die müssen sich also noch entscheiden, was sie dann aus dieser Begegnung machen. Ja, das ist ein bisschen so Eventtourismus. Ja, oh, da ist was und da gehen wir hin. Und das muss sich erst später auswachsen zu einer Entscheidung, ob sie dann Jesus glauben oder nicht. So konzentrieren wir uns mal heute Nachmittag auf Maria, auf Judas und auf die hohen Priester. Die tauchen in diesem Bericht auf und ihre Stellung zu Jesus ist jetzt zu erkennen. Sie alle zeigen eine Entscheidung, die sie in Bezug auf Jesus getroffen haben. Und diese Entscheidungen sind ganz typisch für Menschen, die Jesus begegnen, auch für unsere Zeit heute. Und deshalb wollen wir sie mal betrachten, welche Art sie ist, welche Auswirkungen sie auf das Leben desjenigen hat und welche Zukunft sie dann auch beinhaltet. Beginnen wir mit Maria, das bietet sich an, die steht hier ganz oben. Ja. Und sie wird auch zuerst im Bericht genannt. Und von ihr ist berichtet, da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das von Maria da berichtet. Das klingt in unseren Ohren vielleicht ein bisschen komisch, ja, mit ihren Haaren die Füße trocknen. Ja, auf die Idee kämen wir wahrscheinlich jetzt nicht, zumal auch den ganz vielen ja die Voraussetzung dafür fehlen. Ja. Also bei mir ging es vielleicht noch, wenn ich ganz nah rangehe. Aber, ja. Aber das, was von Maria hier gesagt ist, das zeigt die Beziehung, die sie zu Jesus hat. Ja, sie hat eine Beziehung der Hingabe. Maria ist ja Jesus nicht zum ersten Mal hier begegnet. Also bei Johannes, im Johannesevangelium taucht sie ja immer mal wieder auf. Ja, als Familie, ja, mit ihrer Schwester Martha, mit ihrem Bruder Lazarus, kannten sie ja Jesus schon länger. Lazarus ist ja der, der Freund von Jesus war, der dann da auch gestorben ist. Ja, und Jesus ja dann dahin geeilt ist und ihn dann vom Tod auferweckt hat. Wir kennen die Geschichte von der werkelnden Martha und der hinhörenden Maria. Das ist dieselbe Maria dort. Und so war in Maria eine Beziehung zu Jesus entstanden, schon über eine längere Zeit, die nicht in Gewohnheit und Kumpelei ausartete. Ja, das ist ja manchmal das Problem, Jesus mein Freund, ja, und so, sondern in Uneigennützigkeit. Ja, sie diente ihm. Und alles, was sie hat und alles, was sie ist, das stellt sie also Jesus zur Verfügung hier, in diesem Bericht, in dieser Handlung der Salbung. Und in der erneuten Begegnung mit ihm, als Jesus mit seinen Freunden, also bei ihr zu Hause ist, ein Gastmahl feiern, ja, da findet diese Beziehung von Maria zu Jesus ihren Ausdruck, sie dient ihm auf eine ganz besondere Weise. Im Gegenüber zu Jesus wird also ihr Innerstes deutlich, nämlich die Hingabe zu Jesus, ja, dass sie ihm da dienen will. Weiters also von Judas berichtet. Judas kritisiert. Ja, vordergründig aus ganz guten Gründen. Ja, solches Salböl war sehr teuer, 300 Silberstücke, sagt er. Ja, also sehr kostbar, das konnte sich überhaupt nicht jeder leisten. Ja, ein Silberstück war ungefähr ein Tageslohn, ja, also es war richtig teuer. Und kann das richtig sein, ja, so etwas Kostbares für einen Einzigen auszugeben, wenn so vielen anderen damit geholfen worden wäre, hätte können? Ja, ganz viele Arme, die da vor der Tür lagen vielleicht. Ne? Ist ja ganz anders als heute gewesen. Heute gibt es Sozialsysteme, da sieht man das nicht so, die Armut. Damals war sie sehr sichtbar. Ja, und das führt also Judas hier an und man ist fast geneigt, ihm Recht zu geben. Sondern es kann doch nicht sein, dass man sowas hier jetzt für den Einzelnen da verschwendet und draußen müssen Leute hungern. Wenn da nicht der Zusatz wäre, den Johannes hier in seinem Bericht anfügt, der in das Herz des Judas sehen lässt. Er war zwar mit Jesus zusammen, ja, schon eine geraume Zeit, ungefähr die 3 Jahre, aber ihn interessierte weder, ob Jesus geehrt wird, noch ob den Armen geholfen wird, sondern es geht ihm einzig und allein um seinen eigenen Vorteil. Ja, auch das ist ja eine Realität. Man könnte denken, dass in der Nähe von Jesus solche Dinge verschwinden, dass das unerheblich wird. Aber offensichtlich ist das nicht so. Ja, dass es auch in der Nähe von Jesus also Leute gibt, ja, die also eine innere Haltung der Eigennützigkeit, des Eigennutzes haben. Vielmehr führt die Begegnung mit Jesus dann dazu, dass diese innere Haltung sichtbar wird, offenbar wird. Ja, dass Jesus das also dann auch anspricht. Und auch in den Briefen der Apostel bis in unsere Zeit hinein kann man erleben, dass Menschen wegen ihrer eigenen Vorteilswillen auch in der Gemeinde sind. Ja, wir hören ja von diesem Gemeindeleiter, der das als Eigennutz handelt. Paulus schreibt von ihm. Und nach meiner Erfahrung ist es auch heute manchmal so, ja, dass es geht auch nicht immer nur ums Geld, sondern es geht auch um Macht manchmal, bedeutend zu sein, eigene Meinung durchzusetzen, Anerkennung erlangen und so weiter. Also wo immer noch das eigene Ich den Mittelpunkt bildet. Ja, und sich bemuttern zu lassen, umsorgt zu werden. Und ja, könnt ihr sicher auch aus eurer Erfahrung ergänzen. Und vor den Augen Jesu wird das offenbar. Da erkennt man das, worum es eigentlich dem Judas hier geht. Und woher hätte Johannes das sonst wissen können, wenn nicht durch Jesus, ne? Dass er das hier schreiben kann. Und von einer dritten Reaktion auf Jesus ist hier in unserem Text die Rede, nämlich der Feindschaft. Dafür stehen die Hohenpriester, ja, und die Pharisäer, könnte ich mal erwähnen, die tauchen ja immer in diesem Zusammenhang mit auf, ja, die Feindschaft gegen Jesus. Schon im Kapitel 11, 47, also kurz vor unserem Abschnitt, den wir gelesen haben, wird berichtet, dass die Hohenpriester beratschlagen, kurz vor Ostern, ne, vom Passafest, wie sie Jesus beseitigen können. Setzen sich da zusammen. Nun wird es auch auf Lazarus erweitert. Wir haben das ja gehört. Ja, jemand, der also für Jesus spricht, der Jesus ein Stück widerspiegelt, der muss auch weg. Ja, jeder, der an Jesus glaubt, ist gefährlich. Denn wer so von Jesus erfüllt ist, ja, der spiegelt ja das Wesen, die Herrlichkeit von Jesus wider und wird anderen zum Vorbild, das stört. Das muss weg. Wer selber auf Macht und Einfluss aus ist, der kann das so nicht stehen lassen. Und diese Feindschaft sollte uns nicht wundern. Ja, die Botschaft Jesu, der Liebe Gottes und der uneingeschränkten Hingabe an ihn, das fordert Gegnerschaft heraus. Wir merken das, wenn wir mit Menschen sprechen, ja, über das Evangelium, sagen, du, Jesus kann dir helfen. Und so wieder das eigene Ich hochkommt und sagt, bloß nicht. Da müsste ich ja meinen Thron räumen im Inneren. Ja, diese Feindschaft kommt dann manchmal heraus. Und erst, ja, wenn dieser innere Kampf dann auch gewonnen ist, durch Jesus führt es dann zur Hingabe. Wenn nicht, dann führt es zur Feindschaft. Das kann man immer wieder erleben. Also Jesus fordert bei jedem eigentlich eine Reaktion heraus, der ihm begegnet. Ja, und welche das ist, das wird sich dann im Leben, im Verhalten zeigen. Und darauf wollen wir dann mal schauen jetzt. In unserem Bericht, den wir gelesen haben hier, Johannes 12, kann man ganz gut die verschiedenen Auswirkungen der Gegenwart Jesu auf Maria, auf Judas und die Hohepriester erkennen. Wie zeigt sich denn die Hingabe von Maria in dieser Situation? Ja, sie dient. Das ist die Auswirkung. Sie dient, so steht es also im Bericht, und sie diente nicht nur Jesus, sondern darüber hinaus der ganzen Gruppe, die mit und bei Jesus war. Ja, also die Lazarus haben wir gehört. Wir können voraussetzen, dass die Jünger dort mit dem Haus waren. Ja, ist ja ein größeres Gastmahl gewesen. Und dienen ist ein Ausdruck der Hingabe an Jesus. Er sagt uns ja auch, dient einander. Das ist etwas, was Jesus auch möchte, wozu uns befähigen will. Und wer dient, der stellt das, was einem selbst wichtig ist, hinten an. Und konzentriert sich auf das, was dem anderen hilft und was dem anderen nützlich ist. Das ist die Gesinnung der Hingabe. Maria dient also Jesus, damit es auch seinen Freunden, seinen Jüngern. Es geht ja nicht um die eigene Ehre oder das eigene Ansehen. Das merken wir schon daran, dass sie also diese Füße wäscht von Jesus. Ja, also Füße salbt auch mit diesen mit diesem Salböl, das war ja Sklavenarbeit eigentlich. Ja, das hat also ein freier Mensch damals nicht gemacht. Da gab es extra einen Haussklave, der dafür vorgesehen war. Da stand an der Tür, das gemacht. Ja, und Maria hat sich also da bewusst erniedrigt. Wir hören das ja auch von Jesus, dass er das für seine Jünger auch mal macht. Ja, dann zum Passafest. Und Maria ja, erniedrigt sich ja selber, indem sie Jesus die Füße wäscht und ihm dann dient. Und sie trocknet sie ihm auch darüber hinaus noch mit den eigenen Haaren. Das ist uns jetzt sicher ein bisschen fremd, aber das hing damit zusammen, dass die Haare damals der Stolz der Frau waren. Man kann das nachlesen, im 1. Korinther steht das, ne, was dazu. Ja, die Haare waren der Stolz der Frau. Ja, und die setzt sie ein hier, um Jesus also auch die Füße zu trocknen, um ihm das angenehm zu machen, um ihm zu dienen. Es geht ihr nicht um ihre Stellung, es geht ihr nicht um ihren Stolz, es geht ihr nicht darum, dass sie groß rauskommt, sondern es geht darum, zu dienen, ja, Jesus hier in diesem, an dieser Stelle und über ihn auch der ganzen Gruppe. Hingabe an Jesus führt also zu einer Dienstgesinnung, die das Beste gibt, die nicht auf die eigene Anerkennung zielt, also Demut, und die sich unabhängig auch von der Reaktion von anderen macht. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja, das ist manchmal bewegt, was sollen denn die anderen davon denken, wenn ich das jetzt hier mache? Ja, hätte die Maria auch sagen können, das ist doch jetzt ja, an den Füßen da rumfummeln mit dem Haar und so. Was sollen denn die anderen da denken? Das war ihr egal. Ihre Hingabe zielte auf Jesus und das Beste für ihn. 300 Silberstücke, das hat sie bestimmt auch nicht mal so aus dem Taschengeld genommen. Diese Hingabe, dieses Dienen ist vielleicht nicht so populär, aber so sieht das Wort Gottes die angemessene Haltung Jesus gegenüber. Mir ist in unserem Abschnitt ein Satz aufgefallen, ja, den wir auch gelesen haben, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Was für ein schöner Satz. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Hingabe, Dienstgesinnung hat seine Auswirkung auf die Atmosphäre eines Hauses. Einer Gemeinde vielleicht, kann man auch sagen. Ja, sie wird die Atmosphäre verändern, diese Hingabe, und eine Tür öffnen zu den Herzen derer, die auf dem Weg mit Jesus sind. Ja, da ist was Göttliches. Etwas, was nicht aus mir kommt, sondern was Gott hineinlegt und was ich durch ihn kann. Hingabe und Dienst an anderen. Zuerst an Jesus und dann noch an anderen. Nun sollte man von Judas vielleicht eine ähnliche Reaktion erwarten. Ja, er war schließlich ein Jünger des Herrn, war mit ihm also viele, viele Jahre, also 3 Jahre unterwegs gewesen und hat von ihm viel gelernt und viel gehört, war bei diesen ganzen To-Do-Lernseminaren dabei. Ja, wenn man da überlegt, wo da überall dabei waren, ja, wo Jesus sie ausgesendet hat, 2 und 2, und sie die Dämonen vertrieb, da war er überall dabei. Da denkt man doch, Judas, das muss doch einer sein, der richtig fit ist, ja, richtig im Glauben steht und so. Ne? Und wir sehen, dem ist nicht so. Er war dabei und gehörte irgendwie nicht dazu. Ja, und das zeigt uns, dass Hingabe kein Selbstläufer ist. Bloß weil man dabei ist, ist das Herz noch lange nicht verändert. Ja, in moderner Sprache könnte man Judas so ein bisschen als Hybrid bezeichnen. Ja, er war zwar dabei, aber sein innerer Antrieb war der eigene Vorteil, nicht die Hingabe, war der eigene Vorteil. Was springt für mich dabei raus? Ja, das ist eine ernste Gefahr für jeden, der mit Jesus beginnt, das muss man sagen. Ja, wer nicht durchbricht zu einer Haltung der Hingabe, der bleibt oft an der Stelle stecken. Was springt denn für mich raus? Ja, das ist wie so eine Fehlgeburt. Das ist nicht ganz ungefährlich. Ja, den Weg auch mit Jesus weiterzugehen und nicht da stehen zu bleiben, ja, und zu sagen, naja, Hauptsache ich, mir soll es gut gehen, mir soll gedient werden, ja, und das ist hier eine Gruppe, wo ich das kriege oder so. Ne? Nach außen Christ, nach innen Egoist, so könnte man es kurz sagen, vielleicht über Judas. Ihr seid nicht so, ich weiß, aber ich würde mal sagen, ja, das ist ein bisschen eine Gefahr. Es gibt's. Wir sehen es ja an Judas. Und das kann sich auf ganz verschiedene Weise äußern, nicht nur in finanzieller Hinsicht, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, ja, mancher hat einfach ein Anerkennungsdefizit füllt das dann in der Gemeinde auf, ja, und, oder die eigene Macht oder eigene Interessen und so weiter, weil es immer noch um mich geht. was springt für mich raus? Das ist die Haltung von Judas. Und ein Merkmal, woran man das erkennt, auch für sich selbst ist, dass man das eine sagt und das andere meint. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das eine sagen und das andere meinen. Und Jesus schiebt ja hier die Armen vor. Ja, das ist ja so ein Totschlagargument. Da habe ich ein bisschen gerätselt, wie ich das jetzt ein bisschen im Persischen, ja, Totschlagargument, da kam ein bisschen Mist raus. Ja, ich hoffe, ich habe es gut übersetzt. Ja, also es ist ein Argument, dem man nicht widersprechen kann. Das führt Judas hier an. Ja, denn wer will denn schon was gegen die Armen sagen? Sagen wir, für die Armen, ne? Da kann man doch nicht sagen, nee. Und vielleicht kennen wir auch solche Totschlagargumente. Ja? Das eine sagen, das andere meinen. Ja, eigentlich geht es mir um dies und jenes, aber ich führe es mal mit diesem Argument an. Und wenn man das merkt, ja, dass man dass einem das passiert, das kann passieren, ja, dann sollte man das vor Gott bringen, ja, auch um Heilung bitten, weil da ist irgendeine Unstimmigkeit in mir selber drin. Es gibt ja heute solche Totschlagargumente, gegen die man nichts sagen kann. Das hat Gott mir gesagt. Oder das steht in der Bibel, völlig im Zusammenhang und im Kontext gerissen, aber das kommt immer erstmal gut. Ne? Wer will dagegen was sagen? Das ist immer ein bisschen ein ernstes Zeichen. Worum geht es denn da eigentlich? Bei Judas sehen wir hier, es ging ihm um seine Interessen. Ja, und er wollte die Auseinandersetzung abwürgen, ja, kritisieren, das Beste für sich rausholen. Und solche, wenn man merkt, solche Totschlagargumente, so etwas, wo ich etwas sage, aber eigentlich was ganz anderes meine, ist mein ernster Anlass, nach der eigenen Motivation zu fragen, wenn ich das bei mir feststelle. Ja, da ist ja keiner gefeit davor, auch ich nicht. Ne? Was ist nach der Motivation, worum geht es mir eigentlich? Geht mir es um Dienst an anderen? Ja, und das zeigt uns das Beispiel von Judas. Auch für die Haltung der Feindschaft hier der Hohenpriester gibt es ein ganz deutliches Merkmal. Die Hohepriester, ja, und die Pharisäer wahrscheinlich, setzen sich also untereinander zusammen und beratschlagen, was machen wir denn nun mit diesem Jesus? Was machen wir nun mit diesen komischen Nasen, die dem da hinterher laufen? Ja, was machen wir mit denen? Ja, und das Merkmal ist eben, sie beraten sich geheim. Ja? Also die machen das ohne Beteiligung der Betroffenen. Setzen sich da zusammen und reden über Jesus, aber nicht mit ihm. Ja, ihr Urteil ist schon gefällt, es steht schon fest, was rauskommen soll. Es geht nur noch darum, wie macht man das? Ja, das seit 2000 Jahren finden sich immer wieder Gruppen zusammen, immer wieder irgendwelche Mächte, die das beraten, wie sie die Christen ausschalten können bis heute. Ja, erleben ja Geschwister auch in Verfolgung. Und das sollte uns auch nicht wundern, das ist uns so verheißen, so wie Jesus verfolgt wurde. So werden auch wir verfolgt werden. Da sollten uns eher fragen, wenn wir nicht verfolgt werden, da läuft irgendwas schief. Ja, der Diener ist nicht mehr als sein Herr, so hat Jesus uns mal gesagt. Traurig ist es, wo es in der Gemeinde untereinander vorkommt, ja, wo wir übereinander reden und nicht miteinander reden. Passiert ja auch manchmal, oder? Sag mal, das ist ein Merkmal der Feindschaft. Das ist nicht gegen füreinander da sein, füreinander dienen und so. Ne? Ja, wer über andere redet und nicht mit ihnen redet, ist ein ernstes Zeichen, dass da was nicht stimmt. Und das ist nicht das, was Jesus für die Gemeinde vorgesehen hat, was nicht untereinander sein sollte. Bei Konflikten, unterschiedlichen Ansichten, da braucht es immer das Miteinander, ja, dass wir das miteinander besprechen und klären, sonst wird die Gemeinschaft zerstört. Jetzt haben wir diese drei Haltungen, wir haben die Merkmale, wie sie sich äußern. Ja, der Beziehung zu Jesus auch, und das färbt immer ein bisschen ab auf die Beziehung untereinander, die wir haben. Und für jede dieser Haltungen, die wir hier sehen, ja, also gegenüber Jesus, gegenüber seinen Nachfolgern, gibt es auch Auswirkungen, die wir an den Personen unseres Textes erkennen können. Ja, was kommt denn da raus, wenn ich so eine Haltung lebe? Haltung der Hingabe, Haltung des Egoismus oder auch der Feindschaft. Von Maria ist jetzt selber nicht ganz so viel berichtet, aber wir wissen aus dem Wort Gottes um die Verheißung, die ein hingegebenes Leben hat, ein Leben der Hingabe. Das hat eine Verheißung. Ja, und nämlich, dass sich die Tür des himmlischen Thronsaals, ja, öffnen wird, Ja, wenn das Ende der Zeit gekommen ist, wenn Gott diese Erde erneuert, ja, dann bist du eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes, wenn ich das mal so biblisch ausdrücken darf. Das ist der Lohn für die, die ein Leben der Hingabe für Jesus gelebt haben. Ja, da öffnet sich was, da lädt Jesus ein. Tritt er rein, du treuer Knecht. Das ist schön, oder? Also ich finde das wirklich eine Perspektive, um die sich lohnt, auch zu fragen, wie lebe ich denn? Wer sich auf sein Leben mit Jesus einlässt, ja, und wer ihn widerspiegelt, wer diese Hingabe gegenüber Jesus, diese Hingabe, die sich dann auch gegenüber den anderen Jüngern, gegenüber auch den Menschen, die Jesus suchen, äußert, der wird am Ende bei Jesus sein. Ja, da sagt Jesus, du sollst dabei sein. Du hast dein Leben mir hingegeben und jetzt gebe ich dir ein neues Leben. Die Verheißung eines Lebens der Hingabe. Anders sieht es ja bei Judas aus, oder? Was wissen wir über das Ende des Judas? Also er ist noch vor Jesus gestorben, ja, an demselben Tag, ja, ein bisschen eher. Der zerbricht am Ende an seinem Doppelleben. Er hat ein Doppelleben geführt, ne? Nach außen angepasst, aber innen hat er sich ja, wie gesagt, immer danach gefragt, was nützt mir, was ist denn so ein Doppelleben da? Einige Jahre konnte er das überspielen, ja, konnte da etwas vormachen, den Menschen um sich herum. Es war ja eine enge Gemeinschaft, wenn man das überlegt. Ne? Da gehört ja was dazu, ja, aus der falschen Motivation heraus da ein Bild abzugeben. Ja, aber er hielt den Konflikt, ja, zwischen seiner Geldliebe, also dem Eigennutz, ja, und der Beziehung zu Jesus auf Dauer nicht aus. Ja, nachdem er also Jesus dann für 30 Silberlinge verraten hat, ist übrigens ein interessantes Zahlenspiel. Ja? Also Maria opfert, also oder gibt etwas hin für 300 Silberlinge, ja, und Judas verkauft sich für 30 Silberlinge. Ich möchte jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Ja? Und als er das also gemacht hat und dann bereut er das, und dann sieht er keinen anderen Ausweg, als sich zu erhängen. Er hat so ein Leben in innerer Zerrissenheit, etwas sein, also als etwas scheinen zu wollen, was man gar nicht ist. Das führt also zu einem Ende ohne Hoffnung. Ja, das zerreißt uns. Das führt uns in die Irre, in die Sackgasse. Das ist, denke ich, keine schöne Aussicht, oder? Finde ich. Und das wollen wir ja auch nicht. Ne? Da wollen wir schauen, dass wir auch diese Hingabe, die wir nach außen spiegeln, auch leben. Und in meinen Hohenpriestern ging es ganz ähnlich. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung, die das genommen hat. Die Hohenpriester haben ja also gegen Jesus auch argumentiert und wollten ihn weghaben und haben dann auch diese Schritte alle gemacht, damit sie ihre Macht nicht gefährdet sehen. Ja? Sie waren ja die geistlichen Führer, sie hatten am Tempel das Sagen, ja, und haben also da auch Recht und Ordnung gesprochen, außer natürlich, wenn es ums Leben ging, das war ihnen dann nicht möglich. Aber sonst hatten sie ja eine Machtstellung und das wollten sie auch behalten, haben dafür gekämpft und haben Jesus um dieser Machtstellung willen ja auch geopfert. Und wenn man das mal überlegt, wenige Jahre später, also dann ungefähr 70 nach Christus, wurde der Jerusalem und der ganze Tempel zerstört. Seit 70 nach Christus gibt es keinen Tempel mehr. Das heißt, die ganzen Hohenpriester, die ihre Macht auf ihrem Tempeldienst, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also für die Ziele, für die sie alles geopfert haben, bis hin, dass sie also Jesus da ans Kreuz gegeben haben, ja, das ist alles verloren gegangen. Es war alles ohne Wert. Sie haben für Ziele gekämpft, die sich dann am Ende als vergänglich herausgestellt haben. Ja? Das ist doch auch keine Zukunft, die wir wollen, oder? Willst du für Ziele leben, die sich am Ende als vergänglich, als nichtig, als wertlos zeigen? Das will niemand. Also wenn wir diese Geschichte, diesen Bericht lesen, ja, wer zieht da das große Los? Die Maria, oder? Maria, die aus vollem Herzen ihre Hingabe lebt, ja, die bereit ist, sich also alles auch Jesus zur Verfügung zu stellen, ja, und auch eine innere Einheit lebt damit. Ja, eine innere Einheit mit sich selber, eine innere Einheit mit Jesus, mit den Jüngern, ja, mit dieser Gemeinschaft lebt und am Ende eine Zukunft hat, die niemals aufhört, weil sie die Verheißung der Ewigkeit hat. Das macht Lust drauf, oder? So zu leben. Da lade ich euch ein. Ja, das ist nicht immer ganz einfach, über die Jahre, über die Zeit. Ja, manchmal kommt dann so dieses ersoffene Ich auch manchmal wieder hoch und sagt, hier bin ich noch. Ja, und dann muss man sagen, nee, das will ich nicht. Ich möchte sein wie Maria. Und möchte das, was ich habe, dir geben. Also Jesus jetzt, nicht mir, ne? Also Jesus geben. Ja, weil er wirklich was draus machen kann, was für die Ewigkeit Bedeutung hat.